Hallo und herzlich willkommen zu Unter Strom, der E-Werk-Podcast. Heute in einer, darf man schon sagen, getränkelastigen Sendung.
Ja, ich denke schon.
Ich würde sagen, man kann erstmal anstoßen vielleicht.
Ja, Prost.
Heute sprechen wir über die schönen Seiten des Lebens, nämlich Essen und Trinken und natürlich ein bisschen Arbeiten. Heute bei mir bei Unterstrom ist Franco und Kada aus der Eva Gastro. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hi, Lea.
Stellt euch doch einfach mal kurz selber vor, wer ihr seid, was ihr macht, vielleicht wie lange ihr schon hier seid.
Hi, ich bin die Kada. Ich bin jetzt seit April letzten Jahres hier im E-Werk, mache hier die Gastroleitung und ja, ich glaube, wir sind auch, also nicht nur getränkelastig, auch sehr neu hier bei dir.
Ja, ich bin Franco, hallo, bin 36 Jahre jung, bin jetzt seit November wieder hier im Haus, habe da davor 6 Jahre Pause gemacht vom E-Werk, war da vor 10 Jahre hier, habe auch hier meine Ausbildung gemacht und genau, bin jetzt zuständig für den Redutensaal und die Serviceleitung da.
Ich wusste gar nicht, dass du weg warst, obwohl 6 Jahre ja gar nicht so wenig sind.
Ja, 6 Jahre sind krass, ja.
Ewek wusste auch nicht, dass er weg war. Die Stunden, die Minusstunden wurden weitergezählt.
8000 Minusstunden.
Du bist komplett ja neu und Franco, du hast quasi in die Außenstelle Redutensaal gewechselt. Also wenn man so Basic Gastro sich anguckt, im Ewek gibt es ja im Prinzip 3 bzw. 4 Bereiche. Wir haben einmal den Tresen bei den Partys, also so Getränkeausschank. Dann haben wir natürlich den Tresen in der Kellerbühne, der ja Essen und Trinken ist, Catering für KünstlerInnen und dann natürlich als viertes oder 3.5. quasi den Redutensaal.
Genau.
Unterscheiden sich diese Sachen? Also klar, wenn man Essen und Getränke macht, ist Unterschied, wenn man nur Getränke macht. Aber wie ist das auch so von den Locations, von den Einsatzsachen?
Genau, genommen haben wir sogar 5, weil die Würmühle gibt es ja auch.
Ah ja, stimmt, natürlich.
Die unterscheiden sich schon. Kellerbühne ist so das größte Sortiment, wir haben da die meisten Säfte, da gibt es die meiste Cocktailauswahl, also die ist so das Größte und auch so ein bisschen kneipenähnlich, dementsprechend auch mit Essen natürlich. Die anderen Tresen sind so ein bisschen mehr auf Party- und Konzertbetrieb ausgelegt. Redutensaal ist nochmal ganz andere Nummer, da kann vielleicht Franco noch was dazu sagen dann. Und Würmühl ist auch nochmal richtig anders, also unterscheidet sich schon. Das ist, also wenn man eins sagen kann, dann ist das E-Werk, es ist nichts gleich. Es ist immer jeden Tag anders, es sind jeder Tag andere Events, andere Gäste, andere Konzertbedingungen. Also unterscheiden sich schon.
Das mit dem Redutensaal, das ist jetzt auch also relativ neu, dass das E-Werk das bespielt und auch, dass da jetzt, also ich weiß, dass es im Foyer diese Bar gibt, diesen Tresen. Wie ist das da so oder ist es auch je nach Veranstaltung unterschiedlich?
Es ist eigentlich für jede Veranstaltung unterschiedlich. Also wir haben ja 2 feste Tresen und teilweise bauen wir noch eine mobile Bar mit einem Festsaal auf. Und dann haben wir ja eben noch verschiedene Caterer und da sieht einfach jeder Tag anders aus. Also von den Anforderungen bis hin zur Umsetzung immer spannend.
Das ist dann quasi nicht so, dass die Kellerbühnenküche auch das Essen in der Redoute macht.
Jetzt für den kommenden Samstag machen die Köche das, also der Jay und seine Kollegen, die bereiten das Catering vor, doch. Also das schauen wir schon, dass wir möglichst viel im Haus selber umsetzen können. Das ist schon zielführend auf jeden Fall.
Genau, es ist auch längerfristig geplant, dass wir selbst mit dem E-Werk auch als Caterer fungieren im Redutensaal. Das hat jetzt lange nicht geklappt, weil einfach die Küche ein bisschen unterbesetzt war aus Krankheitsgründen, aus verschiedenen anderen Gründen. Aber längerfristig wollen wir schon auch das E-Werk, also E-Werk-Küche vor allem, mehr noch in Redutensaal involvieren.
Und wenn wir so in Richtung Getränke gucken, wer entscheidet oder auch wie entscheidet ihr, welche Sachen auf die Getränkekarte kommen?
Das ist auch ziemlich unterschiedlich. Also wir gucken natürlich viel, was wollen die Gäste, was ist auch so ein bisschen im Trend. Manche Sachen sind ja auch, weiß ich nicht, ich hatte dann mal Aperol Spritz ein großes Coming irgendwann, da wäre es natürlich blöd, wenn man das nicht mit auf die Karte nimmt. An sich sind wir natürlich aber auch an Verträge gebunden. Also wir haben dann mit der Brauerei zum Beispiel halt einen Festvertrag, der halt ein paar Jahre läuft, bis wir uns halt dann gegebenenfalls neu entscheiden. Wir gucken schon auch, also gerade im Redutensaal haben wir auch ein bisschen geguckt, dass es halt, wir mehr mit Glasflaschen arbeiten zum Beispiel auch.
Genau, der Redutensaal ist auch vertragsfrei. Da können wir echt machen, was wir wollen von den Getränken her, was ziemlich cool ist, weil man sich halt echt kreativ ausleben kann. Und wie gesagt, halt die Wünsche von den Kunden sind halt auch komplett unterschiedlich.
Eure Meinung nach, welches Getränk sollte man unbedingt mal probiert haben? Entweder wo ihr sagt, das ist mein eigenes Lieblingsgetränk oder das ist super underrated.
Also das E-Werk-Getränk, kann man glaube ich fast so sagen, ist einfach Club Mate tatsächlich. Man kann in kein Büro reingehen, ohne dass da sich diverse Flaschen davon stapeln. Dementsprechend, glaube ich, sind wir uns da auch einig, dass da absolut. Vielleicht auch eine Turbomate für abends mal sein muss, auf jeden Fall.
Ja, gerne.
Wird Turbomate ausgeschenkt eigentlich? Das ist ja quasi Mate mit Wodka, gell?
Genau, wird hier auch ausgeschenkt, ja.
War einmal auf einer Party in Jena, das war in so einem alten Bahnhof und da gab es auch, habe ich zuerst mal Turbomate getrunken und ich war so, hä, was ist das? Ist das irgendwie eine spezielle Sorte von Mate? Und nee, das ist Wodka. Und sag ich, geht der Wodka da? Nee, du trinkst es jetzt und dann schüttet ihr die rein und dann hast du Turbomate.
Abtrinken, aufgießen, okay. Passt.
Es war ein spannendes Erlebnis, aber ich mag die Standard-Mate nicht so gerne. Also
ja, es ist schon Geschmackssache.
Geht, aber ich mag die Granatapfel am liebsten, muss ich sagen.
Nee, wir trinken jetzt alle die Standard-Mate immer.
Ja, oder? Müssen wir ja leider trinken hier im Haus.
Oh, leider.
Außer siehst du mal wieder im Getränkeautomaten im Keller aus, habe ich gehört.
Ja,
wir haben einen großen Bedarf. Wir müssen ständig den Automaten nachfüllen.
Es gibt nämlich diesen im Keller diesen Automaten für, das ist für Mitarbeitende, gell? Wo man quasi tagsüber sich da.
Weil tagsüber die Tresen zu haben und man sich da nichts holen kann, quasi haben wir im Keller den Getränkeautomaten bestückt mit so ein paar Basics und die Mate, es gibt immer Anrufe, liebe Gastro, bitte füllt mal die Mate nach, die ist schon wieder leer im Automaten. Gerade die Techniker sind da ganz, ganz schlimm im Mate-Verbrauch. Mhm. Aber alle anderen Büros, Programm und Gastro ist da schon genauso.
Bin da schon auch täglich unten.
Ich wollte gerade sagen.
An was du noch probieren musst, Lea, ist auf jeden Fall Sekko-Mate.
Sekko-Mate, was ist das?
Prosecco mit Mate.
Nee.
Doch.
Macht gute Laune und wach.
Trifft sich gut. Ich habe tatsächlich Sekt und Mate zu Hause. Soll ich das mal demnächst ausprobieren?
Ja, schade. Hätten wir auch hier gleich umsetzen können. Ne?
Und natürlich gibt es ja nicht nur Favorite-Getränke, sondern Favorite-Essen. Was ist so von der Kellerbühnenkarte, so das, wo er sagt, das ist richtig geil.
Ja, ich bin von Jay's Burger überzeugt auf jeden Fall. So, ich habe zwar zu lange nichts mehr gegessen, weil die Küche auch immer nicht so ganz regelmäßig offen hatte und weil ich auch schon lange nicht mehr da war. Aber früher immer auf jeden Fall ein Burger, geht immer, ob vegetarisch oder mit Fleisch. Finde ich cool.
Ich bin, Falafel-Burger auch ganz großer Fan. Die machen ja die Falafel, also vom Burgerbrötchen über die Falafel-Patties machen wir ja alles selber, vegane Aioli auch. Bin ich auch großer Fan und natürlich Knoblauch-Pommes.
Wenn du nett fragst, kriegst du die mit Trüffel.
Kriegst du beides, ja.
Das ist mein Favorite.
Ja, geht auf jeden Fall immer.
Aber nur, wenn du nett fragst.
Ja, aber ich bin da zum Glück immer nett, da geht das. Weiteres Essen ist ja so Catering für die Bands, die dann auch hierher kommen. Wie funktioniert das? Also habt ihr da so ein Standard-Catering und dann gibt's immer das, wenn die Leute kommen, das vegetarisch, das mit Fleisch und Käse und so weiter? Oder?
Nee, wir sind da ziemlich flexibel. Also wir haben schon ein paar Standards, die wir den Künstlern quasi anbieten können, die wir halt so ein bisschen uns ausgearbeitet haben, was für uns halt gut passt, was man gut vorbereiten kann zum Beispiel. Wir passen schon aber auch auf, mir kommt ja immer eine Bühnenanweisung und so Rider mitgeschickt, also was die Bands sich auch einfach wünschen zum Beispiel, oder die Künstler zu essen. Und wir gucken schon, dass wir da auch viel erfüllen können. Wir hatten jetzt wieder einen Wunsch nach einem Käsefondue zum Beispiel. Das kann man dann natürlich schon auch mal machen. Mich freut auch sehr, wir sind ja auch gerade so ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit auch unterwegs. Und mich freut auch sehr, dass mittlerweile sehr viele Bühnenanweisungen auch wirklich explizit sagen, wir wünschen uns vegan, vegetarisches Essen. Weil manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, da Leuten halt natürlich aufdrücken zu wollen, in Anführungszeichen, dass man jetzt sagt, nee, wir bieten halt dann kein Fleisch zum Beispiel. Genau, aber da wird schon auch viel nachgefragt mittlerweile und wir gucken immer, was möglich ist natürlich. Wir können nicht alles umsetzen, aber wir bemühen uns auf jeden Fall, da ein schönes Erlebnis und schönes Essen zu bieten.
Warst du das Abgefahrenste, was du bisher hattest? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das fand ich...
Nee, so richtig abgefahren, also jetzt so richtig Essen nicht. Also oft sind so ein paar Wünsche, wenn dann zum Beispiel nur Sachen drinstehen wie ganz viel Eiweißpulver und Y-Food und so, man sich dann schon denkt, ja gut, kann man schon besorgen, aber... Für uns macht es keinen Spaß.
Ich hatte mal das war nicht wirklich abgefahren, aber ein bisschen doof, weil eine englischsprachige Band aus der UK kam und was Regionales essen wollte und wir haben Haxen gemacht, ich glaube 25 Stück und dann haben die das alle nicht gegessen, weil noch der Knochen dran war und Engländer essen das anscheinend nicht mit Knochen und dann mussten wir nochmal 25 Schnitzel ausbaden, weil es nicht ging und das war schon... Bisschen nervig, anstrengend. Aber ja, wir haben es geschafft und alles ist gut gegangen.
Solche Anfragen finde ich immer cool, wenn es einfach nur heißt, überrascht uns, gibt uns irgendein cooles regionales Bier, gibt uns irgendein cooles regionales Essen, dann kann man irgendwie schön Kartoffelsalat machen und ein bisschen Bratwürste dazu oder sowas. Das macht dann immer Spaß. Also wenn es gar nicht so spezifisch ist, wo man sich noch ein bisschen kreativ austoben darf.
Ich habe auch gehört, die fränkische Küche wird ja oft auch angefragt dann tatsächlich.
Ja, gerade von ausländischen Bands natürlich. Also vor allem das fränkische Bier. Muss man auch sagen.
Was gebt ihr da so dann gerne oder wechselt ihr da auch ab?
Beim Bier jetzt meinst du? Natürlich standardmäßig unser Bayreuther natürlich, ist ja unser Standardbier, geben wir auch gerne raus. Ansonsten, was hatten wir jetzt noch? Von der Spezialbrauerei hatten wir jetzt fürs Antistadl was da zum Beispiel. Die machen dieses Rauchbier aus Bamberg zum Beispiel. Wir haben auch leckeres Ungespundenes, also so Richtung Helles dann eher. Ja, wir gucken immer ein bisschen, dass wir halt für alles, was da haben, irgendwie ein Pilz, ein Helles und ein Weizen und dann sind die eigentlich schon immer ganz gut bedient.
Oh, so ein Schlenkerle, ich weiß nicht, ich bewundere Leute, die davon mehr als eins trinken.
Ja. Ich kann nicht mal eins davon trinken, ich finde das schon anstrengend.
Ich finde es auch recht anstrengend. Wie so ein Schinkenbeißen, ey.
Ja, wie gesagt, so eins finde ich geht voll und danach ist dann so, okay, das für ein Jahr lang habe ich es jetzt auch wieder erledigt. Wenn wir so zu großen Veranstaltungen gehen, also wenn der Saal wirklich voll ist, dann war ich öfter mal verwirrt, warum gerade der eine und nicht der andere Tresen offen ist, weil es ist ja quasi im Saal unten gibt es den Tresen und dann gibt es den oben, der auf der Höhe von der Empore ist. Wie entscheidet man das denn?
Einerseits davon, wie voll das Konzept, also machen wir zwei Tresen auf, wenn es ausverkauft ist zum Beispiel. Wenn es jetzt aber nur, weiß ich nicht, halb verkauft ist, sage ich mal, reicht einer. Also dann brauchen wir keine zwei. Aber an sich orientieren wir uns eben natürlich am Veranstaltungsort. Also wenn der Clubbühne ein Konzert ist, ist der Clubbühnentresen offen. Wenn ein Saalkonzert ist, ist tendenziell Saaltresen offen. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo der Merchandise-Stand steht. Mhm. Zum Beispiel, der ist ja oft bei der Empore.
Ja.
Und dann bietet sich natürlich auch an, dass der Tresen auch oben ist.
Ja, kann man gleich, wenn man wartet aufs Getränk, nochmal gucken, genau, was der Merch so...
Was der Merch so zu bieten hat zum Beispiel. Auch für Schlangenbildung ist dann auch ein bisschen... relevant natürlich. Ja, aber wir gucken halt immer, dass es bestmöglich man sich anstellen kann, die Leute gut hinkommen. Bei dem ausverkauften Saalkonzert ist es auch schwierig, dann irgendwann an Saaltresen ranzukommen, weil einfach sehr viele Menschen da stehen. Dann braucht es auch einfach noch den Emporentresen zum Beispiel. Besucherzahl, wo steht der Merch, was wollen die Künstler? Wie trinkfreudig ist das Publikum, ist auch immer ein Faktor, wie gut man die Tresen besetzt.
Wie schätzt man das ein, wie trinkfreudig das Publikum ist?
Entweder Erfahrungswerte, also oft hatten wir Bands ja auch schon mal im Haus und wissen einfach, wir hatten zum Beispiel mal den Fall, da waren Roy Bianco und die Abronzati Boys da und die haben uns einfach den Aperol komplett vernichtet, weil wir nicht darauf eingestellt waren, dass die so eine Aperol-Party immer machen. Jetzt waren sie wieder auf der Böhmühle letztes Jahr und wir waren vorbereitet. Wir hatten echt an jedem Stand Aperol, wir haben 04 Aperol ausgeschenkt, weil wir einfach schon wussten, ja.
Das ist auch eine anständige Größe, so 0,4 Aperol, ne?
Ja, teilweise haben Leute aber auch sogar mehrere sich geholt.
Ja, glaube ich.
Ja.
War ja auch warm und war ja auch gutes Wetter.
Genau. Und dann gab es quasi extra Aperol-Ausschenk-Teams an jedem Stand. Genau, dann hat man halt einen Erfahrungswert, dann kann man damit gut arbeiten. Ansonsten, ja, generell Erfahrungswerte. Man weiß, dass bei einem Punk-Konzert tendenziell mehr Bier geht und auch gut Bier geht. Man weiß, dass bei einem Konzert, das eher junge Menschen anspricht, vielleicht eher dann eine Apfelschorle geht.
Wie ist das mit Bechern und Flaschen? Also ich weiß, dass während Berg muss man ja, muss glaube ich die komplette Gastro in Erlangen Becher ausschenken. Ne? Das hat die Stadt ja als Auflage gemacht, damit sich die Leute nicht die Glasflaschen auf den Kopf donnern oder sonst irgendwas. Und wie entscheidet ihr das in-house bei entweder Party oder Konzert oder auch Lesungen oder sonst irgendwas?
Also bei Konzerten kommt es meistens auf den Veranstalter drauf an. Da sagen die im Vorhinein schon, bitte alles nur im Becher ausschenken, weil ist klar, keiner will fliegende Flaschen im Saal haben. Oder wenn, irgendwie so. Und bei Partys ist es halt, bei großen Partys, da machen wir meistens ein Mischsystem. Genau, da haben wir alle offenen Getränke eigentlich in Bechern, aber geben trotzdem Flaschen raus. Irgendwie, also Bierflaschen oder mal eine Fritz-Cola oder so.
Und wir machen quasi eine interne Gefährdungsbeurteilung. Also wie hoch ist das Risiko, jetzt Glas rauszugeben? Oder also ein bisschen kann das Publikum sich zusammenreißen und schmeißt es nicht rum? Oder auch, wie betrunken wird ein Publikum sein am Ende des Abends? Wir müssen noch mal ein bisschen gucken, wir haben ja gerade im Saal noch diese Galerie oben. Wenn natürlich da eine Glasflasche runterfällt, ist das ein bisschen schwieriger, als wenn da halt ein Plastikbecher runterfällt. Heißt auch ein bisschen natürlich, also wieder, wo findet das statt? Jetzt in einem kleinen Kellerbühnenkonzert kann man problemlos einfach auch ein Weinglas rausgeben, da passiert nichts. Jetzt Karibik-Fasching zum Beispiel wird halt eine Becherveranstaltung. In dem Fall halt auch Bruch, also wenn halt jemand doch mal ein Glas umschmeißt und das zerbricht und dann hast du Scherben im Sand oder auch am Boden, das ist einfach uncool. Deswegen gucken wir da halt immer ein bisschen, wie gedrängt wird es, wie schätzt das Publikum ein, wie gefährlich wird es, da Glas rauszugeben.
Haben sich die Leute schon mal beschwert, so über diese Becher?
Ja.
Klar.
Ja?
Ständig. Ich verstehe es. Jetzt zum Beispiel, wie wir es vorhin hatten, Turbomate-Erlebnis. Du kriegst eine Flasche Mate, du willst sie abtrinken, du kriegst da deinen Wodka rein und dann ist das fertig. Das kriegst du halt nicht bei einer Becherveranstaltung.
Allein das Trinkgefühl mit Plastik im Mund, weiß ich nicht.
Oder auch
halt so nicht so schön.
Die klassischen Flaschenkinder, wenn man halt sein Bier aus der Flasche trinken will, dann ist es natürlich uncool, wenn man es in den Becher bekommt. Also wir haben da schon oft mit zu tun, aber es ist auch nie, dass es ein großes Problem ist. Wird dann halt mal nachgefragt, hey, ich hätte gerne eine Glasflasche, wieso geht das nicht? Dann erklärt man es den Leuten kurz und dann ist es auch wieder in Ordnung.
Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, und jetzt bin ich froh, dass ihr da seid und sie mir endlich beantworten können. Ich glaube, ich habe immer noch 5 oder 6 Pfandmarken zu Hause. Ich habe mittlerweile nur noch einen E-Werkbecher, weil die habe ich netterweise irgendwann mal, die bei uns in der alten WG gelandet sind, habe ich alle mal wieder mitgebracht. Aber ich habe immer noch diese Pfandmarken. Was mache ich mit diesen Pfandmarken?
Tja, entweder du kommst zu uns in den Vorverkauf, da kannst du sie jederzeit abgeben, oder wir reden endlich mal mit der Programmgruppe, dass wir mal wieder eine Pfandmarkenparty machen. Liebe Grüße an Verena an der Stelle, die es mit mir damals schon durchgezogen hat. Also wir haben früher die Pfandmarkenparty gemacht, erfolgreich, auch irgendwie 3-4 Mal, glaube ich. Genau, und ich wäre auch immer bereit, das nochmal zu machen, weil es eigentlich eine lustige Erfahrung ist und irgendwie alle Leute gute Laune haben.
Also man gibt quasi, man kann mit seinen Pfandmarken dann bezahlen.
Genau, also eine Pfandmarke ist quasi 1 Euro und dann kannst du halt tauschen und dann kriegst du halt für 4 Pfandmarken dein Bier und genau.
Das ist irgendwie witzig, tatsächlich. Also ich würde wahrscheinlich dann ein Bier kriegen für meine 5, die zu Hause liegen.
Aber wir hatten auch andere Leute, die haben schon 3-Gänge-Menüs hier gegessen in der Kellerbühne und alles mit Pfandmarken bezahlt.
Wirklich?
Wirklich, ja.
Ist das so eine Werteanlage vielleicht?
Ja, auf Dauer. Oder du steckst sie halt in den Einkaufswagen, kannst du auch machen.
Ich habe gerade so überlegt, aber haben die nicht so ein geriffeltes?
Ich passe rein, das machen wir auch mal, wenn wir hier im Kaufland noch was einkaufen. Ich habe auch immer einen in der Jackentasche.
Du hast schon gesagt, ihr schaut so ein bisschen, dass ihr versucht, die Leuten auch so ein bisschen fleischfreies Essen dann schmackhaft zu machen. Nachhaltigkeit ist ja quasi auch für dieses Jahr ein sehr großes Thema allgemein im E-Werk. Und es ist ja in eurem Bereich ja verschiedene Facetten sind da drin. Also einmal kurze Transportwege von Sachen, saisonales Gemüse, weniger tierische Produkte auch, weniger Verpackungen. Welche Aspekte habt ihr denn so in dem Bereich Nachhaltigkeit schon, wo ihr sagt, da sind wir schon ganz gut aufgestellt?
Also, schwieriges Thema, ja. Das Witzige ist ja eigentlich, dass alle so von den Mitarbeitenden da schon auch privat teilweise echt viel Wert drauf legen und das aber hier im großen Ganzen noch nicht so richtig gut umgesetzt wurde. Jetzt haben wir angefangen, so die ganze Leitungsebene an so einem Förderprogramm teilzunehmen, das heißt Stadt in die Nachhaltigkeit, und da haben wir jetzt ganz viel mal so ein bisschen erstmal auch einfach nur ermittelt, Statistiken, wie viel CO2 verbrauchen wir überhaupt, so die größten Faktoren, wo kann man am ehesten dran schrauben, was hilft uns dann tatsächlich, weil es ist ja auch oft so ein bisschen Greenwashing, wenn man sagt, oh, wir haben jetzt eine regionale Limo im Sortiment und ob es dann wirklich...
Und der Rest ist Coca-Cola, oder?
Genau, und das ist Coca-Cola. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel komplizierter, als man immer so ein bisschen denkt. Und es fängt an, gutes Beispiel, Coca-Cola. Ja, Cola wird auf jeden Fall weiterhin im Sortiment bleiben. In welcher Form ist aber die Frage? So Coca-Cola, ja, will eigentlich keiner, aber was nennen die Alternativen? Also was gibt es denn sonst noch für Colas, die man dann für einen...
Pepsi?
Ja, für einen Cuba Libre irgendwie nehmen kann, zum Beispiel, zum Mischen. Dann schon, also das sind auch Detailfragen natürlich, aber auch, wir haben dann auch ein großes Problem, wie zum Beispiel, dass unser Gebäude einfach uralt ist und wir da aber auch ganz wenig Einfluss drauf haben. Also das wird ja auch teilweise über das Gebäudemanagement Erlangen dann organisiert, und wenn wir halt sagen, wir hätten jetzt keine Solaranlage, dann müssen die halt auch erstmal Ja sagen, zum Beispiel. Heißt, wir sind bei ganz vielen Sachen auch so ein bisschen an äußere Strukturen gebunden oder haben da gar keinen Einfluss drauf. Auch zum Beispiel, wie kommen die Besucher überhaupt hierher? Mhm. Klar wäre das cool, wenn alle mit dem Fahrrad oder mit dem Zug anreisen. Wir wissen aber auch, dass der Parkplatz immer voll ist. Und was wir jetzt schon machen wollen, ist zum Beispiel die Kellerbühne umgestalten. Wir wollen die Speisekarte umgestalten in vegan-vegetarisch oder vermehrt zumindest vegan-vegetarisch. Wir gucken jetzt schon drauf, dass die Gemüsesachen saisonal und regional sind. Also wo es geht, gucken wir drauf, aber im großen Ganzen ist da noch echt viel Luft nach oben. Wir sind aber auch schon dran. Also wir sind da jetzt echt in einem großen Prozess gestartet und gucken jetzt, was einfach für uns möglich ist.
Gerade bei Caterings ist es halt schwierig, irgendwie, wenn du fremde Caterer hast, die ins Haus kommen, jetzt gerade in einem Redutensaal, da fällt halt immer Müll an. Und das kann man eigentlich fast gar nicht verhindern irgendwie. Also wir schauen schon immer drauf, dass jetzt kein Einwegteller oder so ins Haus kommen. Weil klar, das Blödsinn braucht kein Mensch. Und da vermieten wir dann halt unser Equipment. Das kann man immer zur Verfügung haben. Aber ansonsten echt schwieriges Thema, die Nachhaltigkeit.
Also so die ganzen banalen Sachen, Mülltrennung. Ja, so was machen wir hier schon, so ist es nicht. Aber wir wollen ja eigentlich auch als Kulturzentrum so ein bisschen, ich sag mal, Vorreiter sein und Vorbild auch für unsere Besucher und für Gäste und für andere Zentren. Und das ist dann halt schon eine große Aufgabe.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass man sich da auch zusätzlich noch überlegen muss, neben den Maßnahmen, die man macht und sagt, hey, wir wollen jetzt mehr vegan, vegetarisch oder wir wollen Solaranlage aufs Dach, oder obwohl die Solaranlage die Leute wahrscheinlich ein bisschen weniger betreffen wird. Aber gerade so muss man sich ja dann auch überlegen, wie man das kommuniziert, ne? Also weil gerade sind da, glaube ich, auch Leute oder Besucherinnen, die dann sagen, oh, warum macht ihr das denn jetzt so? Und dass da vielleicht auch im schlimmsten Fall die Leute das gar nicht so geil finden.
Ja, wir haben ja hier auch kein homogenes Publikum. Muss ja auch echt dazu sagen, wir haben ja hier Publikum, wir haben vom Kinderfasching bis zum Seniorenkaffeekuchen alles. Heißt, wir haben auch jetzt keine feste Meinung, also die Besucher auch, wir haben intern im Haus schon keine feste Meinung zu bestimmten Sachen und dann erst das mit noch Besuchern abzuklären, ist dann natürlich eine große Herausforderung. Wir haben aber auch eine super Öffentlichkeitsarbeit, kann man da auch gleich mal sagen. Die kriegen das schon immer ganz gut kommuniziert.
Wer ist denn so alles in der Gastro beteiligt? Gastro ist ja so ein großer Begriff. Ihr seid jetzt zwei Gesichter von wahrscheinlich sehr vielen Leuten, oder, die in dem Bereich hier arbeiten.
Also so ganz grob kann man sagen, es gibt quasi so mich als Head of Gastro. Dann gibt es die beiden Bereichsleitungen. Das ist einmal der Franco für Redutensaal und einmal die Danny fürs Haus, also hier fürs E-Werk selber. Und da gliedern sich dann nochmal natürlich Menschen drunter. Also das sei das jetzt die Tagesverwaltung hier, also die Gastroverwaltung, die quasi tagsüber sich um alles kümmert, was irgendwie anfällt an Gastroaufgaben, dann natürlich die ganzen Tresenkräfte. Wir haben eine super tolle Küchencrew, die die Kellerbühne mit Essen versorgt. Jetzt wieder im Sommer wieder tolle saisonale Sommerkarten und so auf die Beine stellen, die die ganzen Künstler-Caterings organisieren und machen. Also wir sind hier schon auch echt groß aufgestellt. Also gerade die Tresenkräfte machen einen riesen Anteil an dem ganzen Gastropersonal aus.
Ich denke mir auch immer so, ist so krass, wenn man mal abends auf einem Konzert oder mal auf einer Party ist, wo wirklich viel los ist. Also da darfst du auch, musst du auch echt auf Zack sein, so mit, also Menge an Leuten, aber auch so eine Frequenz, wo dann hier nächstes Getränk, dann fertig machen, dann rausgeben, dann abkassieren.
Ja, man darf nicht so menschenscheu sein auf jeden Fall und man muss gut damit umgehen können, wenn es mal laut ist. Wobei wir schon auch immer Gehörschutz rausgeben. An Gäste wie auch an Personal.
Safety first.
Safety first.
Stichwort Redutensaal, das ist ja nicht nur eigene Veranstaltung jetzt vom E-Werk, sondern das wird ja auch, man kann es ja auch anmieten.
Genau, das ist eigentlich ein Saal für den Erlanger Bürger, da kann sich jeder einmieten, wie er mag, aber wir machen auch interne Hausveranstaltungen wie Comedy-Lesungen, Fernweh-Festival, ist ganz groß, aber schon sehr viele Vermietungen auch, also Hochzeiten, Firmenfeiern, alles was irgendwie so anfällt.
Weihnachtsfeiern. Messe, Tattoo-Messe hatten wir jetzt erst.
Genau. Drin.
Und wie ist das dann? Also quasi mieten die nur den Raum oder kriegen die von euch quasi auch das Personal on top? So?
Die haben die Chance, alles zu bekommen bei uns. Also alles inklusive, sowohl von Caterer bis zum Equipment-Ausleih.
Techniker.
Technik-Ausleih, Techniker-Mieten. Also wir können alles stellen im Prinzip und eigentlich eine gute Feier veranstalten, würde ich sagen.
Und du hast ja jetzt so die Expertise aus beiden Häusern, sowohl jetzt E-Werk als auch Redoute. Was ist so der Unterschied, würdest du sagen?
Ah, ich würde sagen, Redoute ist schon nochmal irgendwie so, klingt jetzt blöd, aber vielleicht ein bisschen gehobener, so vom Publikum her und von den Ansprüchen her. Oh, ne, soll nicht doof klingen, auf gar keinen Fall.
Ich muss sagen, wir sitzen ja gerade in einem bekritzelten Backstage vom E-Werk.
Ja.
Das würde niemals passieren in einem denkmalgeschützten barocken Festsaal.
Ja.
Das macht einen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Es ist E-Werk mehr Punk.
Wenn du arbeiten gehst, musst du dich dann besonders schick kleiden, oder?
Ja, während den Veranstaltungen haben wir schon einen Einheitscode, so ein Quatschwort, so ein Einheitsdress. Ist zwar jetzt auch nur ein Poloshirt, aber ist auf jeden Fall einheitlich, ja.
Weiß nicht, ob du sonst noch irgendwie was, so eine Anekdote hast aus dem Redutensaal, wo du sagst, so, ja, oder auch aus dem E-Werk-Gast, was dir einfällt?
Puh, schwierig. Ich meine, in der Redoute bin ich jetzt noch nicht so lang. Da bin ich jetzt gerade am Aufbauen alles irgendwie.
Oder was du für Pläne hast mit der Redoute, das hast du natürlich auch gerne.
Ja, Pläne sind auf jeden Fall, das Ding ins Rollen zu bringen und dass möglichst alles Hand in Hand geht mit den Kollegen. So, dass möglichst nicht mehr viel hinterfragt wird, sondern jeder weiß, was er zu tun hat. Genau, und ja.
Dann kommen wir doch nochmal zu einem großen Jahresding, die Wörmühle, die ja auch komplett nochmal anders ist als alles andere, sowohl vom Programm, weil es ja komplett Open Air mit 2000 Leuten ist, als auch von sehr viele Getränkecontainer, wo dann ausgeschenkt wird, aber auch so, oh, was habe ich letztes Jahr gegessen? Ich überlege gerade. Ich glaube, es war so ein Käse-Sandwich oder so. Das war sehr, sehr geil an so einem Stand. So, wir können auch nochmal zwischendrin posten. Das ist kein Problem.
Zwischendrin anposten, ja, ist immer gut.
Genau, was habe ich gesagt? Ah ja, genau. Wörmühle, genau, da ist ja quasi so, dass auch die kompletten Getränke von euch sind, aber so das Essen dann nicht. Ne? Wie ist die Wörmühle so im Vergleich?
Also ja, Wörmühle ist, das kann man glaube ich wirklich sagen, fürs ganze Haus ein kompletter Ausnahmezustand. Das ist ein Feld, auf das wir uns da gewagt haben, das sehr neu war damals. Ich war da erstmal gar nicht dabei, aber für mich ist dieser ganze Festivalbetrieb als Organisatorin zumindest relativ neu. Privat war ich schon auf einigen. Und das ist für uns alle eine riesen Herausforderung. Und wir haben es so gestaltet, dass quasi die Getränkeausschenke alle von uns kommen und wir uns Foodtrucks organisieren. Es werden auch dieses Jahr wieder 3 Stück sein. Ich habe noch nicht fest, welche tatsächlich. Genau, die dann Besucher mit Essen versorgen und auch die Mitarbeitenden. Und ansonsten gibt es wieder unseren großen Gastro-Container, so einen großen Schankwagen und nochmal 2 mobile Ausschenke. Und wir werden da dieses Jahr 3000 Menschen damit versorgen. Also ist eine Ansage auf jeden Fall.
Was habt ihr auch vielleicht in den Vorjahren dann auch gelernt? Also gerade die Wörmühle ist ja jetzt nicht von Anfang an smooth gelaufen, sondern Covid und Überschwemmung und irgendwie letztes Jahr ja wirklich zum ersten Mal so, wie es eigentlich geplant war, wo man sagt, okay, dieses Jahr, das haben wir von letztem Jahr mitgenommen, das wollen wir auf 2024 dann verbessern.
Wir haben richtig viel mitgenommen, ich glaube alle. Vor allem viel, wie die Logistik am besten funktioniert. Das ist ja auch im Hochsommer, muss man die Getränke kalt halten. Also wir haben da jetzt viel optimiert auch, wie man die Kühlcontainer am besten stellt, wo welche Bierleitung am besten laufen sollte. Auch wie viel Personal wir brauchen tatsächlich, wie hoch der Bedarf ist, wie lange Leute am Stück auch einfach da durchballern können. Weil also wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, das ist schon echt anstrengend natürlich. Du hast halt vor jedem Konzert einen riesen Andrang an jedem einzelnen Stand, wenn da halt Tausende von Menschen auf einmal kommen und alle ihr Bier gleichzeitig haben wollen. Wir machen jetzt auch noch viel Schulungen Richtung Schanktechnik, dass wenn dann doch mal Probleme passiert, dass man vor Ort gleich sagen kann, ich weiß, woran es liegt zum Beispiel. Also wir sind da jetzt echt dran, das weiter zu optimieren und haben echt viel mitgenommen vom letzten Jahr.
Ich habe gemerkt, die Gastro ist auf jeden Fall mehr als Essen und Trinken. Vielen Dank, dass ihr da wart und so ein bisschen einen Einblick gegeben habt in diese ganze Sache hinter dem Tresen, in der Kühlkammer und so weiter. Vielen Dank.
Super gerne.
Ja, voll gerne.